Deutschlandfunk. Der Tag.
So klang er, der Silvester-Countdown in Sydney. Und tatsächlich muss man das erstmal bringen. Seit 3 Monaten brennt es in Australien. Die Lage ist wirklich dramatisch. Und deshalb bitten mehr als 250.000 Menschen ihren Premierminister, gerade das bitte nicht zu tun. Doch zumindest das große Feuerwerk in Sydney abzusagen. Aus Respekt vor den Opfern und denen das Geld besser zu spenden. Und was macht der? Feiert mit Blick auf eben dieses Feuerwerk. Ärgert viele Aussies und noch viel mehr ärgern die sich darüber, dass die Regierung jetzt mantramäßig erklärt, also am Klimawandel liegt's nicht, dass Australien immer dürrer wird und die Brände immer heftiger. Sehen inzwischen eben viele im Kohleland anders und machen Druck. Und dann geht's hier im Podcast noch um eine zweite Katastrophe. Das Affenhaus im Krefelder Zoo ist abgebrannt in der Silvesternacht. Mehr als 30 Tiere sind dabei im Feuer umgekommen. Und die Anteilnahme daran ist riesengroß. Warum auch die Trauer um Tiere eine ganz existenzielle sein kann, darüber spreche ich gleich mit einer Frau, die Menschenaffen im Tierpark in Krefeld mit Namen kannte. Der Tag am 2. Januar 2020 mit Sarah Zerback. Hi. Die Dimension kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Fast 5 Millionen Hektar sind in Australien in den vergangenen Monaten schon abgebrannt. Das ist so groß wie Brandenburg und Sachsen-Anhalt zusammen. Menschen sind tot, werden vermisst, Tausende sind in ihren Dörfern eingeschlossen oder verlassen sie in einer Art Massenexodus, fliehen an die Strände. Also alles ziemlich katastrophal, so berichtet es unser Korrespondent in der Region Holger Senzel gerade rauf und runter. Holger, jetzt fliegst du ja hin aus Singapur nach Australien und rechnest mit dem Schlimmsten, oder?
Naja, ich fliege erstmal nach Sydney und die Situation ist unüberschaubar. Also die Frage ist, komme ich überhaupt rein in die Brandregion? Weil Sydney wird morgen wahrscheinlich komplett abgeriegelt, die Straßen gesperrt. Es ist da kein Rauskommen in jeder Hinsicht, weil direkt in den Vororten Sydneys wüten schon die Feuer. Es liegt ein dichter, beißender Qualm seit Wochen über der ganzen Stadt. Die Menschen tragen Atemmasken, ich habe auch welche dabei. Also das sind schon Bedingungen, auch überhaupt in Australien. Sowas haben auch die Leute in Australien, die ja an Buschfeuer gewöhnt sind, noch nie erlebt, dass es so schlimm war. Ich meine, du guckst dir das an, diese Flammenwände, die da durchs ausgetrocknete Unterhaus regelrecht rasen und man denkt sich so, Mensch, warum ruft da nicht jemand die Feuerwehr? Aber die ist ja schon da. 10.000 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Brände und sie stehen auf verlorenen Posten zum Teil. Das seit Oktober, das ist schon beängstigend.
Ja, also das wird gelöscht aus der Luft ja auch. Dann habe ich jetzt gelesen, die Marine setzt Kriegsschiffe ein, um Menschen zu retten, die sich da an Strände geflüchtet haben. Also sie sind wirklich überall gerade gefragt. Kommen die überhaupt noch hinterher mit dem Retten?
Also sie können zum Teil nicht mehr löschen, das was eine Feuerwehr normalerweise tut, sondern sie können eigentlich nur zusehen, wie ganze Dörfer einfach niederbrennen und das Einzige, was sie tun können, ist möglichst dafür sorgen, dass die Leute rechtzeitig rauskommen. Die Marine hat jetzt an diesem Strand an der Südostküste sind 4.000 Leute, die sind aus Melatuga, aus einem Küstenort dort, am Silvesterabend wirklich panisch geflohen. Da kamen diese Flammen rasant über vielen, rollten über die Stadt geradezu und diese Menschen rasten zum Strand, sind eingeschlossen dort auf 3 Seiten vom Feuer und die einzige Rettung ist halt, sie übers Meer rauszubringen. Und das versucht die Royal Australian Navy gerade, die Leute mit Kriegsschiffen da rauszubringen. Und es gibt überall Fronten. Also es ist eine furchtbare Luftverschmutzung in Australien. Der Himmel ist, ja, ich würde mal sagen, er changiert so zwischen orange-rot und das scheint so durch dunkle, schwarze Rauchwolken durch. Also auf den Autobahnen beispielsweise. Die Autos haben auch tagsüber das Licht an, weil man sieht einfach nichts. Und jetzt werden wieder Tausende von Leuten evakuiert aus einem Küstenstreifen, weil die Feuerwehr damit rechnet, dass es eben noch schlimmer wird am Wochenende.
Den gehen ja auch die Lebensmittel aus, auch damit werden die Menschen dort versorgt. Und das ist ja eine Situation, die ist für die Menschen vor Ort ganz, ganz schlimm. Und da haben wir noch nicht mal über die Tiere gesprochen. Ne? Also du hast gerade von Atemmasken geredet. Die Möglichkeit haben Tiere zum Beispiel nicht. Durst leiden die auch, ist auch dramatisch. Ne?
Ja, es ist die Frage, wie viel, also ich meine, da wird ein ganzer Bestand. Australien ist ja wirklich reich an Wildnis, an wilden Tieren. Und ich glaube, auch in Deutschland ist dieses Bild durchs Land gegangen von dem Koala, der einen Radfahrer angebettelt hat um Wasser. Die Nationaltiere dort, Kängurus, Wombats, man weiß auch nicht, wie viele davon umgekommen sind. Es gibt ja so eine Gruppe von Menschen, mit denen werde ich auch unterwegs sein, die versuchen, Tiere zu retten, aber die sagen, es kommen keine mehr aus dem Wald. Es sind einfach keine mehr da und wahrscheinlich sind sie alle schon ums Leben gekommen. Also was das an Schäden anrichten wird und angerichtet hat, das kann man im Moment noch gar nicht sagen.
Und da machen die Wetterprognosen ja für die nächsten Tage auch nicht gerade Hoffnung.
Nee, das stimmt nicht sehr optimistisch. Es gab ein bisschen Abkühlung zum Jahreswechsel, aber zum Wochenende hin soll es wieder über 40 Grad werden. Es ist heiß, es ist trocken und ich meine, der Untergrund ist knochentrocken. Da reicht ein Funke und dann kommt dazu ein starker Wind, ein sturmartiger Wind geradezu. Also der treibt dann die Flammenwände wirklich mit einer Geschwindigkeit schneller als ein Mensch rennen kann durchs trockene Unterholz. Und zum Teil erzeugen diese Feuer dann wieder neue Feuer. Also es gibt so ein Phänomen, das heißt Feuerwolke. Wenn die Hitze ganz viel Asche, Rauch und Wasserdampf oben in die Atmosphäre reißt, da entstehen dann riesige Wolken und entstehen Gewitter, entstehen Blitze, die woanders Feuer auslösen. Also die Brände schaffen ihr eigenes Wetter. Das ist ganz beängstigend.
Und dann gibt's im Land eben einen Premierminister, der eigentlich der oberste Krisenmanager sein sollte. Der macht aber ehrlich gesagt nicht so eine gute Figur. Auch das ist bis zu uns nach Deutschland geschwappt, dass der sich eben da von den Bränden auch nicht von seinem Familienurlaub hat abbringen lassen auf Hawaii. Klingt zumindest ja danach, als würde das mindestens massiv unterschätzen, was in Australien in seinem Land gerade los ist. Was macht er so generell für eine Figur als Krisenmanager?
Also wenn es nur der Familienurlaub wäre, dann würde ich sagen, okay, er hat gesagt, er hat seinen Töchtern versprochen. Das war unglücklich. Kann passieren, meinetwegen. Aber schlimmer ist ja das, was da politisch vor sich geht. Also Australien ist das größte Kohleexportland der Welt. Australien leidet am meisten unter den Folgen des menschengemachten Klimawandels, weil kein Land produziert mehr Treibhausgase pro Kopf aus Australien. Australien ist auf Kohle gebaut. Davon hängen Zehntausende Arbeitsplätze und Milliarden für die Wirtschaft an. Aber man sieht natürlich auch die Folgen. Diese katastrophalen Dürren, die zu Bränden führen. Und da stellt sich dieser Scott Morrison, der Premierminister, immer noch hin und sagt, naja, einen Zusammenhang zum Klimawandel, den sehe ich da nicht. Es hat ja immer gebrannt. Aber alle Leute, nicht nur Wissenschaftler, auch Feuerwehrleute sagen, natürlich gibt es diesen Zusammenhang. Das ist die Hauptursache. Und wir erleben doch, wie es immer schlimmer wird, wie die Sommer immer heißer, immer früher kommen und wie es immer trockener wird. Und das, was jetzt auch passiert, ja, je länger dieser Kampf gegen die Brände dauert, den Feuerwehren geht langsam das Wasser aus.
Da haben wir eine Greta, die es ja auch bis nach Australien geschafft hat, zumindest über die sozialen Medien. Greta Thunberg, die hat dem Premierminister Scott Morrison ja auf Twitter schon vor ein paar Wochen geschrieben. Wie ist das eigentlich möglich, dass nicht mal eben so eine Katastrophe Politiker zum Handeln bringt? Du sagst jetzt, also das ist mittlerweile vielen Menschen klar, nicht nur den Umweltaktivisten in Australien. Wie groß ist denn da der Druck von der Straße, also eben auf die Politik?
Also er wächst. Er war bisher nicht so groß, weil, wie gesagt, Jobs sind ein gutes Argument und 50.000 Arbeitsplätze hängen davon ab. Und es gab, glaube ich, in keinem Land auch mehr Klimaleugner als in Australien. Aber so langsam dämmert es mehr und mehr Leuten, dass man da was tun muss. Also der Druck nimmt schon zu. Aber Scott Morrison ist bislang unbeeindruckt. Er sagt, alles schön und ich verstehe die Ängste, aber ich werde nicht die Wirtschaft kaputt machen aufgrund dieser Diskussionen. Also letztlich geht es in Australien vor allem um Kohle, in jeder Hinsicht.
Gut, aber da kann man ja sagen, in einem Land, das eben ja so weitläufig ist, so viele Sonnenstunden ja auch hat, also da könnte man ja auch ganz schwer auf die Erneuerbaren setzen. Also wir wissen ja eigentlich, dass das auch nicht nur dieses Schwarz-Weiß ist, also entweder Industrie oder eben Klimaschutz. Wie steht es denn da so um die eigenen Klimaziele und um die Klimapolitik in Australien?
Ja, das sagst du und das sag ich. Es steht schlecht darum. Ganz, ganz schlecht. Also Australien ist wirklich ein Nachreiter bei diesen Klimazielen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass diese Brände, also wenn sie denn überhaupt was Gutes haben, dass sie ein Umdenken bewirken. Also die Proteste nehmen zu, die Leute haben Angst vor diesen Bränden und die Leute erleben sie auch am eigenen Leib. Also in Sydney zum Beispiel, da herrscht seit Wochen dichter Rauch und der geht auf die Lungen und die Leute tragen Atemmasken und die leiden darunter. Also insofern denke ich, der Druck wird zunehmen. Und auch wenn der Premierminister im Moment sagt, lass uns nicht über den Klimawandel reden, lass uns lieber einander helfen, dafür ist jetzt keine Zeit für diese Diskussion, er wird das auf Dauer nicht vermeiden können, weil dazu ist das Thema zu drängend.
Ja.
Und ich meine, es geht ja weiter. Also auch wenn diese Buschbrände irgendwann in den Griff bekommen werden, im nächsten Jahr gibt es einen neuen Sommer, gibt es wieder Brände. Also ich meine, was wollen Sie denn machen? Warten, bis das ganze Land abbrennt?
Ja, zumal ja durch die Buschfeuer die CO2-Emissionen gerade auch wieder wahnsinnig in die Höhe schießen. Also es ist schon auch ein richtiger Teufelskreis, ne?
Ja, aber du siehst ja auch daran, wie die Leute ticken. Die CO2-Emissionen steigen wahnsinnig in die Luft. Und ich meine, ich möchte nicht wissen, was für eine Feinstaubbelastung das ist in Sydney. Und trotzdem hat die Stadtregierung darauf bestanden, dieses Feuerwerk noch abbrennen zu lassen. Da ging es noch um Gefahr, da war von Feinstaub gar keine Rede. Also das ist für jemanden, der aus so einem Land wie wir kommen, ja schon ein bisschen absurd, was da passiert.
Ja, der Brief, der da aus der Bevölkerung kam, der wurde eiskalt ignoriert, ne? Das eben zu stoppen, das Feuerwerk.
Ja. Ja, weil es auch um 80 Millionen Einnahmen umgerechnet Euro ging durch dieses Feuerwerk. Also auch da sieht man, letztlich geht es immer nur um Kohle.
Puh, ja, bitterer Abschluss dieses Gesprächs. Ich hoffe einfach nur, dass sich diese ganz düsteren Prognosen nicht bewahrheiten und da doch noch irgendwie ein Umdenken stattfindet. Danke erstmal und pass auf dich auf, Holger, in Australien.
Mach ich. Gut, bis dann. Tschüss.
Ciao. Hashtag Böllerverbot hat auch in diesem Jahr wieder getrendet. Die meisten in Deutschland sind dafür, wegen, soweit so bekannt, Feinstaub, weil es immer wieder zu schlimmen Unfällen kommt oder eben auch zu Bränden. Zum wohl schlimmsten Brand dieser Silvesternacht ist es im Krefelder Zoo gekommen. Durch sogenannte Himmelslaternen, die eigentlich in Deutschland verboten sind, weil es quasi fliegende Leuchtfackeln sind mit offenem Feuer. Die haben das Affenhaus in Brand gesteckt, soweit sind die Ermittler schon. Drei Frauen haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Sie selbst sind wohl sehr schuldbewusst, so heißt es, kann man sich ja auch vorstellen, bei den tragischen Folgen, die das hatte. Mehr als 30 Affen sind verendet, darunter 8 Menschenaffen, Gorillas, Orang-Utans und ein Schimpanse. Kann ich jetzt drüber sprechen mit Petra Schwinn? Biologin im Krefelder Tierpark ist sie und dort ist sie auch für die Pressearbeit zuständig. Hallo nach Krefeld.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Ja, und ich möchte eigentlich erstmal mein Beileid aussprechen, also an Sie auch.
Das ist wirklich sehr, sehr nett, weil wir haben oft von vielen frohes neues Jahr gehört. Und das passt eigentlich so jetzt gar nicht. Wir fühlen uns nicht so, auch wenn es ein neues Jahrzehnt ist. Und Beileid passt tatsächlich, denn wir fühlen uns, als hätten wir ja Verwandte verloren. Das sind Menschenaffen, die mit denen man über Jahrzehnte eine enge Bindung hatte. Und es ist ein Verlust, der sich wirklich gefühlsmäßig wie Verwandtschaft oder Freunde anfühlt.
So eng ist dann tatsächlich die Bindung für Sie selber auch und für die Tierpflegerin bei Ihnen im Park?
Für mich persönlich als Biologin ist es tatsächlich auch eine sehr enge Bindung. Ich bin sehr eng mit dem Krefelder Zoo seit vielen Jahrzehnten verbunden. Ich bin Krefelderin und bin hier aufgewachsen, kenne also die Tiere von klein auf. Ich habe Praktikum hier im Krefelder Zoo gemacht, meine Diplomarbeit über Menschenaffen geschrieben. Aber natürlich auch für die Tierpfleger, die tagtäglich mit den Tieren zu tun hatten, egal ob es denen mal gut ging oder ob die erkältet waren, die kennen die ja wie Familienmitglieder. Die wussten genau, wann es denen nicht gut ging oder wann die mal gut gelaunt waren und zu Späßen aufgelegt waren. Es ist eine enge emotionale Bindung, die ja über Jahrzehnte wächst und hält.
Wie muss man sich das denn vorstellen, deren Arbeit mit den Tieren? Wie eng ist das? Sie sagen jetzt also selbst beim Schnupfen. Also die werden schon auch dann den ganzen Tag rund um die Uhr betreut und haben, ist ein relativ kleines Team oder beschreiben Sie vielleicht mal?
Es sind 4 Menschenaffenpfleger, die ständig sich um die Menschenaffen und aber auch die anderen Tiere in dem Haus gekümmert haben. Und dann werden diese natürlich unterstützt von Springern, von Auszubildenden. Aber diese 4 haben eben ein Vertrauensverhältnis zu den Tieren aufgebaut und die Tiere kennen natürlich auch ihre hauptsächlichen Bezugspersonen. Und das geht über die Futterzubereitung, aber natürlich auch intensives medizinisches Training. Gerade in den letzten Monaten hat einer unserer Mitarbeiter mit den Schimpansen intensiv angefangen zu arbeiten. Das heißt also, über Klickertraining bestimmte Verhaltensweisen zu belohnen, wie zum Beispiel das Berühren durchs Gitter des Fells oder dass man Medikamente eingeben kann. Das wurde natürlich nicht mit echten Medikamenten gemacht, sondern über Wasser oder Leckerchen. Aber es war so, dass man eben ein Vertrauensverhältnis, ein enges aufgebaut hat am Gitter. Natürlich sind die Pfleger immer durchs Gitter getrennt. Wir reden über sehr gefährliche Tiere, die auch Todesfälle verursachen könnten.
Gorillas, die mehrere hundert Kilo wiegen. Mhm.
Genau, ja, und extrem muskulös sind auch Schimpansen, sind zwar jetzt vom Gewicht nicht so hoch, aber man kann sich vorstellen, dadurch, dass die sich in den Bäumen bewegen, haben die extrem starke Armmuskulatur. Das kann tatsächlich gefährlich werden. Ja, und dieses medizinische Training hat tatsächlich in der vergangenen Nacht, als der Brand ausgebrochen ist und dann tatsächlich in den frühen Morgenstunden zwei überlebende Schimpansen gefunden worden sind, dazu geführt, dass die Tiere, obwohl sie diese traumatischen Erlebnisse ja doch gerade eben erst noch erlebt hatten, dem Pfleger gefolgt sind und sich haben in einen Bereich, sage ich mal, locken lassen, wo man sie betäuben und dann in das andere Gehege transportieren konnte. Also selbst unter dieser wahnsinnigen Stresssituation war das Vertrauen zum Pfleger noch zu 100% vorhanden.
Das sind jetzt die beiden Schimpansen, die überlebt haben.
Ganz genau.
Mhm. Tiere trauern aber auch, ne?
Tiere trauern, insbesondere Menschenaffen. Wir haben da die Erfahrung gemacht, denn wir hatten eine Gorillafrau, die hat aufgrund einer körperlichen Veränderung zweimal eine Totgeburt gehabt. Und wir haben uns damals immer bewusst entschieden, das Jungtier auch fast 14 Tage bei der Familie zu lassen, um den Tieren ganz bewusst diesen Abschied zu ermöglichen und den Tod begreifen zu können. Und das ist natürlich besonders dramatisch, dass das den Tieren jetzt verwehrt ist. Das heißt, die haben natürlich jetzt diese traumatischen Erlebnisse gehabt und müssen natürlich jetzt realisieren, einer aus ihrer Gruppe ist auch noch verstorben, die konnten keinen Abschied nehmen. Das heißt, sie sind zurzeit in einer Situation, die sie nicht verstehen können.
Mhm. Anders vielleicht noch, oder nicht nur vielleicht, sondern ist das natürlich bei den TierpflegerInnen, für die das auch schwierig ist, aber die können es natürlich anders begreifen, ist ja klar. Wie gehen die jetzt mit dem Verlust um? Also wird es da vielleicht auch so eine Art Abschiedsritual, wie Sie gerade sagen, geben, vielleicht eine Art Trauerfeier? Oder?
Also es ist zurzeit eine interne Trauerfeier geplant, denn es ist tatsächlich wichtig, dass auch wir Mitarbeiter Abschied nehmen können. Das ist natürlich bei so einer Katastrophe einfach nicht möglich. Wenn man ein Tier hat, was krank ist, was man begleitet, dann ist der Abschied bewusst, so wie bei einem Hund oder einer Katze, die man einschläfern lässt. Aber bei so einer Katastrophe besteht die Zeit nicht. Und von daher ist, glaube ich, diese Trauerarbeit sehr wichtig. Aber wir haben sofort in der Brandnacht noch Notfallseelsorger vor Ort gehabt, von der Feuerwehr, und haben auch schon Angebote von Psychologen bekommen, die sich sogar auf psychologische Betreuung von Menschen in Katastrophenfällen spezialisiert haben. Und wir werden auch diese Angebote wahrnehmen.
Hm. Sie haben das jetzt schon mehrfach auch angesprochen, eben nochmal als besonders auch herausgestellt, dass es da auch Menschenaffen drunter war, natürlich unter den Tieren, die verbrannt sind. Ist die Trauer auch deshalb wohl so groß, weil es sich eben da um Tiere handelt, die uns dann vielleicht doch sehr ähnlich sind? Macht das einen Unterschied, ob das jetzt im Schlangen-Spinnen-Terrarium passiert wäre?
Also für die Zoomitarbeiter macht es keinen Unterschied, ob es sich um einen Menschenaffen oder um eine Schlange handeln würde. Das Tier, was wir sozusagen als Schützling haben, was in unserer Obhut ist, hat immer diesen hohen Stellenwert. Allerdings für die Außenstehenden, also die Besucher, ist es so, dass die Trauer wahrscheinlich doch direkter ist, weil es sich eben um Menschenaffen handelt. Und da natürlich immer eine gewisse Ähnlichkeit gesehen wird und die Empathie, glaube ich, sehr viel stärker empfunden wird, als zum Beispiel eben bei einem Tiger oder einem Nashorn. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch das Mitgefühl dem Zoo gegenüber, der Institution, wo man sehr schöne Stunden verbringt, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne mit der Familie hingeht. Und dass dieser Institution, diesem Schutzraum sozusagen, so eine Katastrophe widerfährt. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Menschen motiviert, mit uns zu trauern und ihre Trauer auch uns mitzuteilen.
Ja, ich habe das jetzt nur im Internet bzw. im Fernsehen die Bilder verfolgen können. Also da sind viele Kerzen, Plakate, Plüschaffen vor dem Zoo niedergelegt. Und auch so die Äußerungen, die man hört, die sind alle sehr betroffen. Hilft das denn vielleicht auch in dieser schweren Zeit jetzt, um ja auf noch ein ganz anderes Problem eben hinzuweisen, eben, ja, die Aufmerksamkeit da auch auf das Artensterben zu lenken, weil es waren ja schon auch einige bedrohte Arten darunter.
Es waren ja hauptsächlich bedrohte Arten im Menschenaffenhaus, also auch die kleinen Silberäffchen, die Löwenäffchen gehören zu den stark bedrohten Tierarten, sehr seltenen Tierarten, aber auch Vögel. Das heißt, wir haben zum einen einen wirklich großen Verlust an Individuen zu beklagen, aber wir werden auch versuchen, die Menschen, die jetzt offen sind, für mit ihrer Trauer auch darauf hinzuweisen, dass eben tagtäglich in der freien Wildbahn die Tiere sterben. Und gerade bei den Orang-Utans, das hat fast schon etwas Zynisches, wird sehr oft Brandrodung betrieben und die Tiere fallen verbrannt von den Bäumen in Gebieten, wo dann Plantagen entstehen sollen. Und wenn man sich das dann vorstellt, das hat ja fast eine, ja, Duplizität.
Und das wir möchten ausgerechnet darauf, Brand auch, war.
Dass es ausgerechnet Brand war und ausgerechnet die gesamte Orang-Utan-Familie auch getötet hat. Und das möchten wir tatsächlich auch ins Bewusstsein rufen und die Menschen nochmal darauf hinweisen und sagen, schaut mal genau dahin, was in der Realität draußen in freier Wildbahn passiert. Also es gibt ja immer wieder Wünsche von Tierschützern, lasst doch die Tiere alle frei, in freier Wildbahn geht's denen doch besser. Und wir sind natürlich sehr nah an den Informationen dran. Wir bekommen aktuelle Informationen aus den Schutzgebieten und ich kann nur sagen, es treibt einem täglich die Tränen in die Augen, was dort passiert, und leider ist da der Fokus der Öffentlichkeit nur sehr wenig drauf.
Würden Sie sich wünschen, dass das ein bisschen so über den Moment vielleicht jetzt noch erhalten bleibt?
Das wird auch ein Ziel unserer Pressearbeit und unserer Kommunikation in den nächsten Wochen sein, auch darauf hinzuweisen. Ja, das sehen wir auch als Aufgabe, weil wir sind ja nun auch eine Bildungseinrichtung, die sich für den Artenschutz einsetzt. Und da sehen wir auch die Information der Öffentlichkeit als Aufgabe.
Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Also das Affenhaus ist ja tatsächlich schon komplett abgebrannt, ne? Da war gar nichts mehr zu retten.
Vom Affenhaus stehen tatsächlich die Grundmauern nur noch. Und das äußere Gerüst, der Brandschutzgutachter ist drin. Also das wieder aufzubauen ist utopisch. Also wir gehen davon aus, dass es irgendwann im Laufe des Jahres wahrscheinlich abgerissen wird.
Und neu gebaut wird.
Wie das dann in Zukunft neu gebaut wird und wie es aussehen wird. Wir reden ja über ein Haus, was damals in 1975 konzipiert worden ist und natürlich heute ganz anders gebaut wird. Das muss ich erst mal rausstellen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Dafür sind die Ereignisse zu frisch, die Trauer noch zu groß, das Entsetzen noch zu groß. Was sicherlich klar ist, die Menschenaffenhaltung wird weitergehen. Wir werden auch die Spenden, die wir ja schon bekommen haben für unseren Schimpansenwald, also sprich für die Schimpansenaußenanlage, die jetzt leider ad acta gelegt werden muss, denn die sollte an das Haus angrenzen, wir werden diese Spenden nutzen und auch sachgemäß nutzen. Ja.
Um eben, Sie sagen jetzt gerade, das Haus war ja schon ein paar Jahre älter, also um es auch den aktuellen Standard sozusagen entsprechend anzupassen, vielleicht auch um zu verhindern, dass sowas nochmal passieren kann, wird da ein besonderer Fokus drauf gelegt werden?
Aus jeder Katastrophe lernen wir. Wenn ich an den Brand im Düsseldorfer Flughafen denke, niemand hätte gedacht, dass Ende der 90er Jahre ein ganzer Flughafen mit vielen Todesfällen in Deutschland abbrennt. Und man hat daraus gelernt, wir werden auch lernen. Aber wenn ich sage, wir werden natürlich auch neue Standards setzen, dann hat das damit zu tun, dass sich natürlich im Bereich der Tierhaltung auch sehr viel getan hat. Wir wollten ja eine Außenanlage bauen, das heißt, angrenzend an das alte Gebäude, so, wenn wir jetzt Menschenaffen halten, wird direkt ein Gebäude mit einer Außenanlage kombiniert werden, so wie wir es mit dem Gorillagarten bei uns 2012 schon getan haben.
Okay, also wirklich auch ganzheitlich sozusagen, also Tierschutz, Brandschutz, all das wird sozusagen jetzt auf dem ganz neuen Stand dann nochmal neu angegangen. Ja. Jetzt scheint ja inzwischen auch klar zu sein, was den Brand ausgelöst hat. Also da, Sie haben gerade gesagt, es wird ja da auch noch ermittelt, aber es geht ja um eine sogenannte Himmelslaterne, die da den Brand ausgelöst haben soll in der Silvesternacht. Und Folgen werden auch in der Politik diskutiert, zumindest ob man jetzt dann einfach an Silvester später in der Zukunft rund um zoologische Gärten mal ein Böllerverbot erlassen wird, werden soll oder eben auch Feuerwerk rund um zoologische Gärten. Das ist ja was, was Zoos in ganz Deutschland schon lange fordern.
Das wäre eine riesige Erleichterung für unsere Arbeit. Denn selbst wenn wir natürlich versuchen, die Tiere zu beruhigen, in die Stallungen zu holen, es sind ja teilweise auch Tierpfleger, die im Zoo wohnen, die dann auch durch den Zoo gehen, aber man kann die Tiere natürlich nicht vor dem Lärm schützen. Und es wäre eine riesige Hilfe, wenn man das einschränken könnte in direkter Nachbarschaft. Ja.
Habe ich mir gedacht, dass Sie dafür sind. Also können Sie das noch konkretisieren, was das für Auswirkungen auf die Tiere hat? Das macht Sie nervös?
Ja, Tiere werden natürlich nervös, versuchen sich zurückzuziehen. Ich meine, es ist wenig anders als natürlich bei Haustieren. Wobei wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass natürlich Tierarten unterschiedlich reagieren. Also es gibt natürlich Tiere, die sich eher entspannt dann da durchbegeben. Und also Moschusochsen neigen zum Beispiel auch nicht dazu, jetzt hektisch rumzurennen. Aber es gibt natürlich Tiere, die empfindlicher sind. Und ja, muss man einfach so sehen, dass es eine Riesenerleichterung wäre, wenn es etwas kanalisierter ablaufen würde.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich gerade jetzt in den schweren Stunden die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Oh Mann, 2020 ist gerade mal ein paar Stunden alt und schon landen hier zwei Katastrophen in der ersten Episode von Der Tag im neuen Jahr. Gut, dass ich durch und durch Optimistin bin und deshalb sage ich mal, es kann nur besser werden. Toi, toi, toi und frohes Neues euch allen.